Nibel hat einen Twitter-Banner quasi von den Retro Studios veröffentlicht. Nein, anders. Nee. Nibel hat das.
Nibel hat getwittert, dass die Retro Studios ihr Twitter-Banner geupdatet haben. Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Falls ihr schon immer mal geile Gaming-Talks über alles und nichts hören wolltet, seid ihr hier sicherlich falsch. Nein.
Also, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, ihr liebe Zuhörer. Ihr hört jetzt gerade die vielleicht allererste Folge eines Podcasts, der noch nicht benannt worden ist, von drei, ja, Ü30 Gamern. Ich glaube, davon gibt es mittlerweile ganz, ganz viele, deswegen ist es gar nicht mehr so besonders. Von drei Gamern der alten Schule. Wir hätten da den Andi. Hallo Andi.
Hi zusammen, grüß euch.
Den Andi kennt man natürlich, falls ihr das noch nicht an seiner Stimme erkannt habt. Warum auch nicht, ne? Aus dem YouTube-Kanal Spielewelten. Und an der anderen Leitung ist der liebe Jansel, Raketen-Jansel,
wohlgemerkt. Hallo! Ja, der Jansel ist am Start und der uns hier gerade so schön begrüßt hat auf der anderen Leitung. Das ist der gute Matthias von seinem hervorragenden YouTube-Kanal Yetivin.
Vielen Dank für die Einleitung.
Wir dachten, ja? Ach so.
Ne, mach du.
Wir dachten, wir reden einfach mal über Games oder alles, was uns gerade in den Sinn kommt. Völlig ungefiltert, völlig ohne Ziel und Struktur und Plan. Einfach nur, weil wir das Bedürfnis hatten, zu reden und gerne über Games reden. Und ja, es gibt hier keine festen Termine, doch das vielleicht schon irgendwann, aber jetzt keine festen Themen, keine festen Rubriken, sondern wir schnacken einfach. Zum Beispiel über den neuen Twitter-Banner der Retro Studios.
Der jetzt auch nicht so neu ist, muss man ja sagen. Der ist nicht so neu. Also es ist ja klar, dass Retro Studios Metroid Prime 4 gerade entwickelt und sie sind ja auch ganz fleißig. Also ich habe das Gefühl, Nintendo ist so ein bisschen in der Bringschuld und hier gibt es nochmal ein kleines Update, hier gibt es nochmal eine News, dass sie Mitarbeiter suchen. Hier gibt es jetzt ein neues Banner. Also sie geben schon mal Lebenszeichen und das ist ja schon schön.
Das ist es ja, dass sie jetzt gerade ein Lebenszeichen geben. Das ist ja das, worüber wir eigentlich reden wollen. Denn der Andi hat gerade rausgehauen, Doppelpunkt,
dass Metroid Prime 4 dieses Jahr nicht erscheint.
Und dann frage ich mich, warum ändern sie jetzt ihren Twitter-Banner mit dem Wissen, dass wenn sie jetzt so ein dickes Samus Aran-Bildchen hier reinposten, dass die Leute vielleicht irgendwas erwarten.
Ja, aber ist doch jetzt nicht seit Ewigkeiten, seit gefühlten Ewigkeiten das Gerücht, das so wie ein Geist umherschwirrt, dass Nintendo und Retro Studios Metroid Prime 1 remaken wollen, tatsächlich remaken. Ob das jetzt ein Remake wird oder vielleicht nur ein HD-Remaster oder so, sei mal dahingestellt. Oh, das hab ich auch gehört. Aber das Gerücht hält sich ja schon seit Monaten und vor jeder Direct wird ja rumspekuliert, heute sehen wir endlich das Metroid Prime 1 Remaster oder das Remake,
ja, wenn ihr wollt.
Kann ja, ja davon oder damit zusammenhängen. Obwohl,
das Besondere,
ich glaube, dass wenn, kriegen wir die komplette HD-Trilogie. Aber alles andere wäre falsch. Alles andere wäre komplett falsch. Ja, weil Nintendo veröffentlicht doch jetzt nicht Metroid Prime 4, bringt uns vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher Metroid Prime 1 und lässt dazwischen eine Lücke. Das wäre doch totaler Quatsch.
Wenn schon Trilogie, das macht ja so, sonst keinen Sinn. Und das würde sich auch so gut anbieten. Ja. Ich glaube, nach dem Erfolg von Metroid Red, dass das Ganze jetzt auch nicht mal so weit weg ist und nicht mehr so unwahrscheinlich ist, weil das war ja immer so ein bisschen nischig, so erfolgreich war Metroid nie, sie haben es immer gerne mitgenommen, aber so die Erfolge waren nicht zu verzeichnen, aber jetzt durch die Switch-Sache, durch Dread, genauso wie bei Luigi's Mansion 3, das hat mich auch total gewundert, wie gut das abging. Also 4 Millionen verkaufte Exemplare ist für so ein Luigi's Mansion-Spiel, ist ja schon stark und da braucht man eigentlich nicht mehr drüber nachdenken, ob ein vierter Teil kommt, sondern wann.
Ja, aber das musst du in Relation sehen, glaube ich. Ja, 4 Millionen sind viel, aber überleg mal, wie viel User-Base die Switch hat. Und auf der anderen Seite, guck dir mal die Verkaufszahlen von Luigi's Mansion 1 an auf dem GameCube. Das wird vielleicht, weiß ich nicht, war das ein Millionenzeller? Ich glaube, ja, hatte ja eine Player's Choice, glaube ich. Ne?
Das war aber ein Launch-Titel, oder?
Ja, es war ein Launch-Titel, aber gemessen an der Userbase des GameCube, die bei 21 Millionen war, war die Million vielleicht auch schon sehr gut. Das musst du immer in Relation sehen. Ne? Hm.
Aber darf man bei der Switch darf man mal nicht vergessen, ja, die hat jetzt irgendwie 100 Millionen verkauft, aber ich finde, das verwässert das immer schon, weil so Switch ist so ein typisches Ding, was gerne mal doppelt gekauft wird im Haushalt. ja,
weißt du? Ich habe
nicht nur,
ich
weil du als Sammler ist, aber auch so, ja, aber auch so, dass du dann irgendwie 2, 3 für die Kiddies hast, ja, und stimmt, die haben aber trotzdem manchmal nur ein Game, gerade bei sowas wie Luigi's Mansion, was du dann mal durchzockst. Deswegen ist es ein bisschen schwer. Worauf ich auch mal nochmal zurückkommen wollte, warum das mit dem Banner so interessant ist, weil die Retro Studios quasi nichts auf ihren Twitter-Kanal machen. Der letzte Post ist vom 27. Ja. Januar, wo sie irgendwie einen Engineer suchen und davor aus 2020. Die machen halt nie was. Deswegen ist, wenn sie jetzt auch mal ihren Banner ändern, ist das vielleicht so etwas, wo man die Leute auf jeden Fall sofort hingucken und sagen, warum macht ihr das? Und ich weiß nicht, ich gucke mir das hier gerade an, ist das ein Remake von 1? Es sieht jetzt so sehr bläulich aus. Ich würde fast sagen, nein, es würde eher im Artstyle von Metroid Prime 4 sein, ja, was angeteasert wurde. Der war nämlich auch so bläulicher Hintergrund. Stimmt. Und es sollte doch den Leuten relativ klar sein, wenn das passiert, dass die Leute das merken und jetzt erwarten, dass das Spiel gefälligst im zweiten Halbjahr rauskommt.
Und jetzt sind wir wieder bei den Erwartungen, ne?
Genau. Ja, stimmt. Aber das ist zum Beispiel so, wo Anni gerade meinte, das wird dieses Jahr nicht erscheinen. Davon gehe ich jetzt auch aus, weil man einfach sehr klar merkt, dass die noch in irgendwie so einer Projektphase sind oder so. Es gibt ja verschiedene Phasen. Die sind noch weit entfernt, das was zu zeigen. Aber eine Sache, die ich bei Nintendo mittlerweile richtig feiere, wenn die ihre Directs rausknallen, dann kommen die Spiele in ein paar Wochen oder ein paar Monate. Das finde ich, und die lassen das super lange unter Verschluss. So, da kommt kein Leak, da kommt keine, weiß nicht, kein abgefilmtes Gameplay. Dann plötzlich heißt es hier, das Spiel kommt, was? Und dann kommt es sogar im Sommer. Und das finde ich so cool. Was hat er denn eigentlich davon? Das finde ich doch einfach viel geiler, also, als irgendwas zu wissen.
Das war doch aber auch das Prinzip von den Directs. Directs waren immer so, dass nur das kommt, was im nächsten halben Jahr. Die hatten doch mal eine Zeitphase, wo sie auf einmal längere Sachen angekündigt haben. Aber früher war das doch immer so. Das, was jetzt kommt, kommt innerhalb eines Jahres, meistens des halben Jahres. Das war doch immer das Prinzip eigentlich. Und das mit den Leaks, dass es so leakfrei ist. Ich glaube, da gibt es schon dedizierte Leaker, aber da bin ich nicht so involviert in der Hardcore-Nintendo-Ecke, da müsste vielleicht der Andi was zu sagen, ob du 1, 2, 3 Sachen geahnt hattest von diesen, ja, Spielen, also dieses Chrono Cross Remaster, das war ja schon gerüchtet, auch wenn eher bei PlayStation.
Xenoblade, ja, Chronicles 3 war auch im Voraus schon klar.
Das war auch gerüchtet, ja. Ja,
ich bin also schockiert, ich wusste das gar nicht.
Also ja, Nintendo ist da sehr gut drin, aber es kommen schon Leaks. Also ich erinnere mich an Directs, da war die halbe Direct vorher schon durch und vorher veröffentlicht und alles. Nur, ich weiß nicht, Nintendo und die Directs, also ich bin einer, ich vermisse diese alten klassischen E3-Präsentationen,
oh, Show-Präsentationen. Ja. Auf jeden Fall.
Wenn ich da so an Reggie zurückdenke, der dann auf die Bühne kam, sich da hinstellt und sagt, my body is ready. Das sind so Momente, die vergisst du einfach nicht. Oder die, ja, diese Fanreaktion, als Twilight Princess angekündigt wurde, damals 2006, wo die alle hochgesprungen sind und diese puren Emotionen und so weiter, das hast du natürlich bei einer Direct nicht. Aber klar, Nintendo ist da schon gut darin, weil die eben, wie du schon sagst, einen strikten Zeitplan haben. Ne? Also ich glaube, jetzt erscheinen ab März 2 Hochkaräter für die Switch pro Monat. Und zwar durchgängig bis September.
Das ist aber krass,
ja.
Aber
ja, die gute alte E3-Zeit, das war wie so Klassentreffen, ja, dass man sich einmal im Jahr für mehrere Tage so richtig, richtig, richtig vergammelt angefühlt hat, weil es einfach so cool war, bis 4 Uhr nachts wach zu bleiben, um Sony zu gucken.
Leider ist es vorbei.
Das ist aber nie auch, wieder so. Es ist aber auch cool, also es gibt Pro und Kontras. Ich finde es auch manchmal cool, dass man trotzdem irgendwie immer so einen Termin hat, wo die Gaming-Welt einmal ganz kurz mal auf eine State of Play guckt. Aber das, was du schon sagtest, was damals die E3 ausgelöst hat, das war ja wirklich ein Show-Charakter. Und das hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn das viel PR-Gelaber war und so, das gibt's. Irgendwann mal hat sich das auch gewandelt und so. Ich habe ja ein extra Video dazu gemacht. Irgendwann mal hat sich das auch gewandelt. Dann waren dann die, dann hat Microsoft auch gesagt, hier kriegt jetzt 47 exklusive Xbox-Spiele und so. Und nur Spiele. Und das
World war Premiere.
So cool. Ja, World Premiere. Das macht ja Jeff Keighley momentan.
Ja. Ich finde es grundsätzlich gar nicht so schlimm, dass jetzt dieser Event so aufgestückelt wurde. Weil, ja, schade. Aber was mich eigentlich noch viel mehr stört, dass die Atmosphäre nicht mehr so da ist. Wenn diese ganzen einzelnen Events in ein, zwei Jahren wieder alle vor Publikum stattfinden, wo dann auch Leute jubeln, ich glaube, das wird schon ein ganzes Stück zurückbringen. Ne? Bei Nintendo, gut, da sind wir uns sicher, da wird das nicht mehr passieren, aber dass Microsoft und Sony vielleicht nochmal auf eine Bühne gehen und dort präsentieren. Also zumindest bei Microsoft könnte ich mir das schon noch vorstellen.
Microsoft auf alle Fälle, und, ja klar.
Ja.
Aber bei Sony weiß ich nicht. Ich glaube, Sony
hat ja auch ihre PlayStation Experience immer so bis 2019, dass man so eine State, also ich gehe auch davon aus, es ist ja auch ganz hart gerüchtet, dass in den nächsten ein, zwei Wochen oder so eine State of Play kommt. Die große, the big one, wie es gerüchtet wird. Ja.
Ich kriege ja keine Ahnung mit dir.
Ja, aber Sony muss ja liefern. Die müssen so langsam mal uns Gründe geben, wieso wir die PlayStation 5 gekauft haben.
Findest Horizon? Du gerade jetzt?
Ja, gerade
jetzt. Letzten mit Horizon, Gran Turismo 7, Ghostwire Tokyo, God of War, dann gibt's noch die kleinen Titel wie Sifu, also was erwartest du denn von der Xbox? Also, weil die hat dieses Jahr gar nichts abseits von Starfield.
Stalker.
Da verstehe ich das jetzt nicht ganz. Also selbst Stalker 2 wurde aufs nächste Jahr verlegt, ja, der einzige Exklusivtitel.
Also Sony und Microsoft, ich nehme die da beide so ein bisschen ins Gefecht, weil ich weiß nicht, ich wurde jetzt gestern von einer Kollegin bei uns im Büro gefragt, wir kamen irgendwie so drauf und die meinte zu mir, ja, ich habe mir eine Switch gekauft. Ne? Die war jetzt beim Mediamarkt, hat sich einen neuen Fernseher geholt und eben eine Switch. So, haben wir so ein bisschen über das Thema Gaming gesprochen. Und dann sagte sich, ja, mein Bruder, der sucht immer noch wie verzweifelt eine PlayStation 5. Und dann habe ich zu ihr gesagt, kannst du deinem Bruder sagen, der soll aufhören, das lohnt sich nicht.
Warum? Weil, also lohnt sich nicht zu suchen, weil das so hart ist, der Kampf, oder lohnt sich nicht, weil die Spiele nicht so gut
sind? Also meiner Meinung nach lohnt sich die PlayStation 5 noch nicht.
Boah, das ist deine Meinung
falsch. Ja, nee, das mag sein, aber also ich rede jetzt von mir. Ne? Ich habe sie jetzt seit also kurz nach Launch hier stehen und ich benutze die auch, ja, aber die Spiele, die ich damit wirklich gespielt habe, wo ich sage, wo mir die Kinnlade heruntergefallen ist, wo ich gesagt habe, oh, ja, genau wegen diesem Spiel habe ich mir die Konsole gekauft, die kann ich an einer Hand abzählen. Das waren vielleicht zwei oder drei. Das war so ein Dark Souls Remake, ja, das war ein Returnal, das war ein Ratchet & Clank und dann wird es schon dünn.
Aber das ist doch, gilt ja generell für die ganze Next Gen
zurzeit. Ja, das meine ich ja. Das ist ja genauso mit
der Xbox auch. Ja, genau. Da musst du das ein bisschen, dann musst du sagen, ja, okay, da musst du das aber so ein bisschen differenzieren, finde ich, weil das hörte sich jetzt so ein bisschen, ne?
Also weil, sowohl Moment, Sony als
auch Xbox. Also ich muss erstmal sagen, kann ich dem nicht zustimmen, weil in den letzten anderthalb Jahren sind viele gute Spiele erschienen, die ich alle eigentlich auf PS5 gezockt habe. Auch sowas wie Guardians of the Galaxy, Life is Strange, das waren alles Titel, die habe ich auf der PS5 gezockt.
Aber die sind ja auf der PlayStation 4 nicht schlechter.
Ja, aber trotzdem sind sie doch da und ich spiele sie auf der PS5, das kannst du mir doch jetzt auch nicht schlechter machen und sie laufen auch noch besser auf der PS5 und da kannst du doch jetzt nicht sagen, ja, pff, das zählt nicht. Also, das ist jetzt, finde ich, weiß ich nicht.
Ich muss sagen, ich gucke jetzt mir gerade so ein bisschen mal die Switch an und was hatte die Switch im Jahr, also wir gehen jetzt mal so vom Lebenszyklus der PS5, also wir sind jetzt bei 2022, das heißt zwei Jahre oder eineinhalb Jahre.
Eineinhalb Jahre.
Knapp
eineinhalb,
so, und jetzt nehmen wir mal
Switch. Nimm Xbox mit rein. Die ganzen Exklusivtitel für die beiden Großen.
Du kannst eigentlich alle nehmen. Weil Xbox ist leicht, weil das ist ein leichtes Opfer, muss man sagen. Weil die haben exklusivmäßig nicht so viel zu bieten, muss man ja wirklich zugeben. Aber nehmen wir jetzt mal die Switch. Da ist jetzt nach eineinhalb Jahren, da war Mario Odyssey und Breath of the Wild. Okay, das sind aber auch schon wirklich Meilensteine. Gut, gebe ich dir.
Die gab es aber auch auf der Wii U, Andi. Das zählt also nicht. Also Breath of the Wild kannst du rausnehmen. Das gab es auch auf der Wii U.
Okay, dann nehmen wir Mario Odyssey. Gut, nehmen wir Mario Odyssey. Ob das ein Meilenstein ist, für mich ist es einer, aber für viele nicht. Ist ja egal. Aber was kam
denn da noch? Da gibt es Diskussionen?
Ja, tatsächlich. Also es gibt da Leute, die finden das total schrecklich.
Warum das denn?
Odyssey.
Weil das schlechte Männer sind. Keine Ahnung.
Weil das schlechte Menschen sind. Ich liebe Mario Odyssey. Das ist mein liebstes
3D
Mario.
Ich finde es auch super.
So, nee, aber ich wollte sagen, also dann gehst du so ein bisschen so diese Agenda, also diesen Release-Plan durch aus dem Jahr und merkst, ja, da, was hat mich denn damals so richtig abgeholt, außer Mario Odyssey?
Xenoblade Chronicles 2, erschienen im Dezember 2017.
Da würde ich zum Beispiel sagen, hat das meine Kinnlade nach unten versetzt? Ja. Nein.
Ist jetzt aber auch bei mir auf einem Level wie ein Returnal oder so. Also jetzt auch nicht, wo ich sage, boah, All-Time Classic. Also gutes Spiel, hatte ich Spaß mit, aber jetzt auch nicht mehr oder weniger als ein Guardians of the Galaxy oder so. Muss man auch mal sagen.
Es ist schwierig, dass so, also ich finde immer, Das finde also, ich generell unfair, wenn Spielekonsolen erscheinen, dass man erwartet, da kommen jetzt die übertriebensten Meilensteine und im Minutentakt. Das baut sich über viele Jahre so ein bisschen auf und da gibt es halt immer so absolute also 90er und dann halt mal ein 80er oder Enttäuschungen. Gerade am Anfang einer Konsole, wenn ich das immer lese, oh, meine Konsole staubt ein. Leute, beruhigt euch, die Spiele kommen noch. Das kann ja nicht irgendwie, die Spielekonsole erscheint und dann sind da acht Titel da oder so. Das geht nicht, das muss sich einfach auch entwickeln.
Also, ja, aber es liegt natürlich auch an diesem ganzen Cross-Gen. Ne? Das hatten wir ja früher auch, aber eben nicht so ganz extrem. Früher hast du halt, wenn du eine PlayStation hattest und die ist dann von der PlayStation 2 abgelöst worden, dann ist die PlayStation 1 auch relativ schnell zu Grabe getragen worden. Das ist bei der PlayStation 2, als die PlayStation 3 kam, natürlich genauso passiert und als die PlayStation 4 erschien, mit der PlayStation 3 ist es ja ähnlich gegangen. Und jetzt sind wir halt in der Zeit angekommen, wo eben Spiele gar nicht mehr so viel besser werden grafisch. Du hast vielleicht ein paar mehr Partikeleffekte, eine höhere Auflösung, aber das war's dann auch schon. Raytracing vielleicht. Und deshalb kommen oder bleiben ja so viele Spiele noch auf der alten Generation stehen und deshalb kommen so ein Sony und so ein Microsoft, du bist gleich dran, ich sehe dich, und sagen, wir bringen über Monate hinweg noch Cross-Gen-Titel. Das ist ja auch schön und gut, aber vielleicht bin ich auch viel zu altmodisch und ich sag's nochmal, das ist mein eigenes Empfinden, aber ich mochte das halt früher, wenn man umgestiegen ist auf eben ein neues System, dass man dann auch auf diesem System dann auch dafür zugeschnittene Spiele bekommen hat, auf kurz oder lang. Das hast du halt in dieser Generation weniger. Ich sage nicht, dass es nicht ist, aber weniger halt.
Ja. Wenn wir in der richtigen Zeitlinie wären, dann wäre das auch so passiert. Weil wenn wir bedenken, was damals zur PlayStation 5 zum Beispiel angekündigt wurde, galt das meiste damals eigentlich nur für PS5. Niemand hat gesagt, die gibt's auch für PS4. Das ist halt dieses Covid-Pandemie-bedingte Sonderjahr, was letztes Jahr stattgefunden hat. Und diesen daraus entstehenden Chipmangel, der dazu führte, dass du bis heute halt noch keine Xbox und keine PS5 bekommst. Dementsprechend haben diese ganzen Publisher, sie sind ja zurückgerudert und gesagt, ey, die gibt's auch alle jetzt für PS4, ne?
Das waren geschäftspolitische Entscheidungen, klar. Also
ja, die man aber auch einfach nicht beeinflussen konnte. Denkt an Resident Evil 8, das sollte auch erst nur für Next-Gen kommen, ist jetzt auch noch für PS4 erschienen. Kann ich verstehen, wenn die Leute einfach das, ne, die wollen ja auch Geld verdienen. Deswegen finde ich das nicht so schlimm, aber ich finde, grundsätzlich hatten wir, anderthalb Jahre hatte ich durchgehend immer ein AAA-Titel präsent, den ich wohl, also mit gerne durchgespielt habe. Ne? Nicht einmal, wo ich dachte, boah, jetzt fehlt mir etwas. Ja, natürlich habe ich auch viele PS4-Spiele auf der PS5 gezockt. Trotzdem gibt es aber native PS5-Versionen, die ich hier im Regal stehen habe und die natürlich dann auch besser laufen auf der PS4. Und für mich zählt ein Spiel immer zu der Konsole, wo es die beste Iteration gibt, wenn es released wird.
Ich glaube, ich weiß, was Andi meint. Ich glaube, du meinst so, dass jetzt so dieses eine Spiel kommt, das für dich so diese Next-Gen einläutet. Und so richtig.
Das ist halt. Ja. Weiß ich nicht, aber da musst du aber auch immer erst 3-4 Jahre warten. Wann war das denn bei der PS4 oder bei der Xbox One?
Nicht nur das, ich glaube,
also bei der Xbox 360 war es Gears of War und das Ding ist ein halbes Jahr später erschienen, gefühlt. Also die die 360 ist November 2005 erschienen, genau, und Gears kam 2006 irgendwann, im Mai oder so.
Ja, da war die PS2 noch am Start, genau. Also das war, das ist aber auch irgendwie nochmal so ein krasser Schritt gewesen, also das war auch der krasseste Schritt fast, oder? Das Nicht-HD auf HD-Zeitalter. Nee,
der krasseste, da sind wir ehrlich, das ist eben der 16 auf, entweder 64 okay, 16 oder 2, also sprich von 2
ja, okay,
auf 3D.
Hast du recht. Ja, okay, das stimmt. Ja, natürlich, ja, okay, das kriegst du einfach nicht mehr. Das muss man auch einfach so sagen, diese Schritte.
Ja, aber auch N64 auf GameCube oder PlayStation 1 auf PS2 war damals ja auch mega extrem. Also
ja,
damals waren war okay. GameCube-Spiele für mich sahen fotorealistisch aus, als ich die gesehen habe.
Ja. Aber was willst du machen? Selbst von PS3 auf PS4 war schon nicht mehr so. Und jetzt von PS4 auf PS5 ist auch nicht mehr so. Wir sind da langsam an einem Dings, wo es nicht mehr so von der grafischen Feinheit weitergeht, sondern eher in Richtung Frames und Beleuchtung und
ja, richtig, genau.
So das, was wichtiger ist. Und andere Titel sich dann gleich davon verabschieden und dann diesen Artstyle-Schiene fahren. Siehe Nintendo, die ihren ganz eigenen Stil da gefunden haben. Und, ne? Aber ich finde, also da, grundsätzlich bin ich mit dem 2000, es war kein 2020, also 2021 war kein 2020 vom Spielejahr her. Aber ich fand immer noch ein recht okayes, gutes Spielejahr, wo ich jetzt immer was zu zocken hatte. Und ich finde, du bist da ein bisschen unfair den neuen Konsolengenerationen gegenüber. Ich habe immer das Gefühl, die Leute machen das ein bisschen auch, nehmen das gerne als Abwehrschild, um sich das schön zu reden. Ja, es gibt eh noch nichts. Ich brauche die neue Konsole gar nicht. Ich will die nämlich gar nicht. Es liegt nicht daran, dass ich sie nicht kriege. Ich brauche die gar nicht. Weißt du?
Ich glaube, es gibt schon ein paar Exklusivtitel, die verpasst man schon. Aber so wirklich, du hast wirklich so diese PS4-Spiele noch, also brauchen, wirklich brauchen.
Aber im ersten Jahr hattest du auch eine Grütze auf der PS4. The Order 8086. Meine ich ja.
Killzone
Shadowfall
und
Infamous Second Sight. Und das waren so die ersten, und Neck. Das waren so die ersten Exklusivtitel von Sony im ersten Jahr. Da hat da auch keiner mehr dran gedacht, obwohl das jetzt keine schlechten. Dann gab es noch Ende des Jahres, was kam denn exklusiv für die PS4 Ende des Jahres? Weiß ich gar nicht.
Für die PS4 Ende des Jahres?
2014, sorry.
Ach so, boah, das.
Gab es da überhaupt was?
Nee, ich glaube, das war.
Bei Microsoft gab es Titanfall 2014.
Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau.
Quantum Break kam 2015, es war auch noch relativ ruhig, das ist halt so.
Ne? Sag ich ja, das dauert ein bisschen, bis
und ich glaube, dieses Jahr bombt es richtig rein, wo du gesagt hast, dieses Jahr muss Sony mal abliefern, dann denke ich, was? Die drei größten Blockbuster, die sie im Petto haben, God of War, Gran Turismo, das ist immer noch das meistverkaufte Franchise von denen, ne? Das kommt jetzt im März, also innerhalb von 2 Monaten kommen schon mal 2 Big Player und im 2. Halbjahr Sony kommt God of War, plus noch alles, was noch natürlich jetzt irgendwie kommt. Ich glaube, das wird richtig krank dieses Jahr. Also richtig, richtig krank.
Ich hoffe es. Also umso besser.
Ja. Für uns alle. Da bricht sogar richtig Bock drauf, hätte ich gesagt.
Ja, und ich glaube auch, jetzt auch Microsoft. Es muss irgendwann diese 25 Studios, die sie haben. 25 Studios heißen für mich jeden Monat 2 Exclusives. Und irgendwann kommen wir in diesen Bereich rein, dass Microsoft jeden Monat 2 Exclusives raushauen wird. Ungefähr.
Das kommt super auch noch. Krass.
Das kommt auch.
Ich weiß, also sind viele, ich habe gute Kumpels, die sind sehr, sehr skeptisch und finden, dass das, was Microsoft in den letzten Jahren so gebracht hat, dass das halt nicht diese Versprechen gewesen sind, die man sich erhofft hat. Sowas wie Halo Infinite oder Gears 5, das zählt alles so ein bisschen mit rein, obwohl ich tatsächlich beide Spiele eigentlich gut fand. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft so viel Geld in die Hand nimmt und auf Shopping-Tour geht und Studios kauft, um dann Live-Service-Games zu machen, sowas. Weißt du, ich glaube schon, dass die genau wissen, wen sie sich da eingekauft haben und dann kommt. Das glaube ich nicht.
Also erstmal 70 Milliarden.
Du kaufst doch kein Ninja Theory, damit die ein Bleeding Edge machen. Die kaufen Ninja Theory, die mit den Hellblade machen. Und das ist das Ding, was sie wollen. Also, diese Singleplayer-Dinger, die Leute halt
wollen. Ich weiß es nicht. Doch. Du brauchst diese Service-Games, um den Game Pass irgendwie ja natürlich auch kostendeckend agieren lassen zu können. Ne? Und ich denke, wo wir jetzt gerade gesehen haben, 70 Milliarden für Blizzard. Blizzard macht einen Jahresgewinn von 3 Milliarden. Die brauchen erstmal 35 Jahre quasi, damit sich das amortisiert. Ey, die müssen mal richtig Geld verdienen in den nächsten Jahren, sonst sagt da irgendwann mal oben einer, nee, sorry, das war's, ab jetzt ist vorbei mit dem Scheiß. Weil, ne, ich kann mich immer nur wiederholen und ihr mögt es auch nicht hören, aber der Game Pass? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist auf langfristige Sicht. Es wird niemals, könnt ihr euch jetzt schon drauf einstellen, es hat gerade The Zone gemacht, es hat Netflix gemacht. Das Ding kostet in 2 Jahren sicherlich keine 9 Euro mehr, beziehungsweise 15 Euro.
Kann ja gerne
das sein. Das ist nicht machbar.
Es könnte auch von mir aus 50 Euro im Monat geben.
Kannst du dich eher schon mal drauf einstellen, dass es in die Richtung gehen wird.
Wenn ich dann aber 8 Spiele alle 2 Wochen kriege, dann ist das doch eigentlich
immer gut. Wenn du 8 Spiele kriegst, dann sage ich auch gar nichts dagegen. Ne? Und dieses Argument, ja, die ganzen Indie-Games schön und gut, aber das sind doch nur die Platzhalter, bis Microsoft ihren eigenen Content am Start hat. Dann kümmern sie sich auch nicht mehr drum. Dann sind die auch nicht mehr auffindbar im Game
Pass. Na klar, weil sind die auffindbar.
Aber nicht auf den ersten Plätzen, weil das einfach mit ihrem eigenen Content natürlich so zugespammt wird. Wenn du 24 eigene Titel im Jahr verballerst, dann meinst du, dann promotest du noch groß diesen kleinen Indie-Titel, den du da...
Du gehst davon aus, dass 25 Studios jedes Jahr einen Titel raushauen?
Nein, 25 Studios machen jeder ein Spiel. Das heißt, wir haben 12 Monate im Jahr. Dementsprechend haben wir pro Monat 2 Spiele, wenn wir einen Roundup sozusagen haben. Und jedes Studio...
Ach so, natürlich, weil es 12 Monate sind.
Sehe ich das falsch? Oder zumindest, nee, wenn, gut, ich weiß
ja, gar nicht. Ja, du hast natürlich recht, ich bin jetzt gerade so dumm gewesen und habe jetzt nicht mehr gecheckt, dass 12 Monate
vielleicht, im Jahr sind. Vielleicht gebe ich dir noch zu viel Entwicklungszeit, zu wenig. Lass es 9 bis 8 Spiele im Jahr sein, die sie da First Part, und die kaufen ja noch weiter, ist ja nicht so, kommen ja noch mit dazu, ich weiß gar nicht, ob es noch 25 Studios sind, ist ja noch bei Activision Blizzard, ist ja jetzt.
Habt ihr das mitbekommen mit Ubisoft?
Die sind offen für Acquiries.
Genau. Das dauert nicht mehr lange.
Die haben sich selber quasi so ein bisschen beworben in so einem Geschäftsbericht, um zu zeigen. Ja, so,
Platinum Games auch übrigens.
Das kommen wir gleich nochmal ganz kurz, aber ich finde es aber krass, dass wohin steuern wir? Steuern wir auf einen Markt nur von großen Big Playern, die sich alle.
Das, ja. Und alle genau, woher kommt es her? Aufgrund des Game Pass. Ich hab's euch doch gesagt, ne? Bitte beschwert euch nicht, dass jetzt dies alles zu einem Monopol führt, wo zwei große Big Player alles haben. Das ist doch die direkte Konsequenz. Ja, aber Sony macht es auch. Ja, genau. Sony macht es auch, weil sie mithalten wollen. Und das ist doch das Problem, dass wir uns jetzt von diesen ganzen Dingern entfernen und in eine Richtung gehen, die wir gar nicht wissen, wie sie sein wird. Weil zwei Big Player den Markt kontrollieren, vielleicht drei mit Nintendo, alles nur noch unter einem Hut ist.
Ja, und dann wären wir auch bei der Preisfrage. Ne? Ich hatte jetzt mit einem Zuschauer eine Diskussion, wo es darum ging, ja, wenn ich jetzt diese 13 Euro Abo bezahle für Game Pass, dann ist es schön und gut, dann kann ich die Spiele spielen, aber Fakt ist, sie gehören mir ja nicht.
Sie gehören dir nicht. Gerade jetzt ist wieder alles raus, von Kingdom Hearts bis
Yakuza,
alles aus
dem Game Pass. Richtig, so das bedeutet, auch wenn, ne, wir sprachen gerade darüber, dass der Game Pass eventuell, worst case, irgendwann 50 Euro kostet im Monat. Ne? Und man dafür eben 8 neue Spiele bekommt, oder wie viele auch immer und wie viele Spiele da auch im Game Pass sind. Fakt ist aber, dass Microsoft einen Schalter umlegen kann und dann hast du jahrelang 50 Euro hingeblättert und hast am Ende nichts.
Nicht so, aber das ist doch den Leuten doch egal.
Ja, ja.
Das ist den Leuten doch egal.
Ich glaube, das doch, ist denen nee, also jetzt egal.
Ihr seid die Sammler. Ihr seid die Sammler, die Liebhaber dieses Kunstwerkes und die alles. Aber wir reden hier von Haushalten, die einfach zocken wollen oder gucken wollen und dann haben sie Netflix und haben browsen da ein bisschen durch diese Dinger. Und das ist doch denen egal, ob das dann irgendwann mal weg ist.
Ist dir nicht egal,
doch, wenn du das ist denen in der egal. Saison,
wenn du dir gerade mitten Friends anguckst und das ist auch einmal weg, oder wenn du Mass Effect zocken willst und du hast dafür immer, konntest du es auf dem Game Pass, auf einmal ist es nicht mehr da. Ich
weiß. Oder noch nicht. Schlimmer, ja, du bist mittendrin und das Spiel fliegt raus.
Ja, das.
Ja, gut, das wäre Worst Case.
Aber, ich glaube, also wie gesagt, ich sehe dem Ganzen immer sehr vorsichtig. Wir sehen ganz krass jetzt mittlerweile die Entwicklung, ne? Nicht nur das mit dem ganzen Aufkaufen, das ist eine direkte Folge dieses ganzen Aufrüstens, und ich habe Angst, dass Spiele irgendwann nicht mehr Spiele sind, sondern Content. Einfach nur noch Content und nach Mittel Spiel X und nicht mehr mit der passenden Leidenschaft entwickelt werden.
Ja.
Und da habe ich ein bisschen Angst vor.
Also ich trage meinen
Teil dazu bei und unterstütze das.
Ich habe mal gelesen in einem Artikel, ich kann es auch nicht mehr benennen, wo und wie genau Wortlaut war, aber sinngemäß ging es darum, das große Wettrüsten resultiert daraus, dass man eben nicht Angst vor den direkten Konkurrenten hat. Da ging es jetzt speziell um Microsoft, dass die Angst vor Sony haben, sondern die haben Respekt vor den Großen. Das sind Facebook, Apple, Google und wie sie alle heißen, die ja auch irgendwie mitmischen wollen. Und da musst du am Ende vom Tag halt eben große Marken und Namen haben und Franchises. Und deswegen wird sich jetzt gerade selber ganz, ganz viel in seinen Einkaufskorb gelegt, damit man da gerüstet ist für die nächsten 10 oder 20 Jahre auf langfristiger Sicht. Nicht auf dieses kurze Ding, was nächstes Jahr kommt, sondern was halt in 10 Jahren stattfinden wird. Und da kannst du nur mit Marken halt glänzen.
Genau, das ist das Gute. Da lobe ich so ein bisschen auch das Prinzip von Nintendo und auch mittlerweile in den letzten 10 Jahren von Sony, dieses unglaubliche First-Party-Line-Up, was die halt haben, was halt, wenn du diese Studios, bei Nintendo sind es mehr die Franchises selbst, bei Sony eher die Studios, die halt diese unglaubliche Qualität versprechen und wo du, was ja auch ein Gefühl von Marke ist, weil Call of Duty hin oder her, es ist auch immer eine Frage, wen man da dran setzt. Ne? Und nicht nur der Name des Studios, sondern auch die die Entwickler selbst. Das hat man ja auch gerade gesehen, als Sony jetzt Bungie gekauft hat. Ich glaube, fast über ein Drittel des Geldes ist direkt für den Erhalt der Mitarbeiter, fürs Talent gewesen bei Bungie, weil das Wichtige ist. Nicht das Destiny, und natürlich ist das auch ein riesiges Ding, ne? Habe ich letztens gesehen, 800.000 Player hat das noch am Tag.
Irgendwie, stark, ne? Das
stark. Halo hat irgendwie 8.000 auf Steam. Ja, seitdem ist, ja, aber das ist ja das, was, ne? Das ist krank, ey.
Habt ihr das fand ich auch krass. Also jetzt gehe ich mal um ganz andere News, aber das ist, das soll mir ja auch so sein jetzt hier. Es gab jetzt, glaube ich, eine interne Versammlung von EA über Battlefield 2042 und deren Desasterstart. Habt ihr das, diese vier Gründe, warum das kaputt gegangen ist? So, ich kann sie ein bisschen, also da ging es halt darum, es ging um Corona, dass das natürlich im Homeoffice schwierig war. Da ging es um die Frostbite Engine, die ja irgendwie einfach kacke ist, muss man einfach sagen. Die ist einfach, das versteht ihr, die ist scheiße. Die sollen die Scheiße einfach jetzt sein lassen. Macht Unreal 5 und dann geht das. Da gab es auch einen dritten Grund, den weiß ich gar nicht mehr. Und Halo Infinite. Das hab ich nicht. Ich dachte mir, was? Ich wusste gar nicht, dass Halo Infinite im Multiplayer so eine Granate ist. Nee. Also ich habe das selber
gespielt. Man liest schon überall diese ganzen Berichte, dass die Playerbase so eingebrochen ist. Und dann soll Halo Infinite der Grund gewesen sein. Richtig gut, EA. Ihr habt genau verstanden, was die Fans wollen. Nee.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel auf Twitch und schaust, dann siehst du, dass das immer noch relativ gut gestreamt und geguckt wird.
Das hab ich Battlefield? Schon
Battlefield hat gar nichts. Also okay. Wir reden hier von Halo.
Das ist schon krass. Okay. Aber ey, das Schlimme ist, es war ja so klar. Es war ja vorher die ganzen Gerüchte, ey, das Spiel ist nicht fertig, wie wollen sie das bitte zum 27.10.? Dann wurde es ja nochmal auf den November verschoben, wo alle schon sagten, November. Jason Schreier hat geschrieben auf Twitter, Leute, das Spiel muss noch ein Jahr eigentlich in die Röhre. Das ist bei weitem noch nicht fertig. Und was kam raus? Das gleiche wie immer. Ein nicht fertiges Spiel, was man auf dem Live-Service-Weg irgendwie noch fixen will. Und diesmal hat es halt nicht so gut geklappt. Vielleicht hat es dann mal irgendwie was gebracht im Nachhinein, wahrscheinlich nicht.
Bei EA auf keinen Fall. Es gab mal eine Zeit, da war EA wirklich ein hervorragender Publisher. So, das war so die fünfte, sechste Konsolengeneration, wenn ich mich an so ein Black zurückerinnere zum Beispiel.
Boah, ja, das war so
gut. Aber was daraus geworden ist, das ist echt der Wahnsinn.
Sie hatten mal diese Qualitätsoffensive, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, 2009 oder so war das, oder 2008, wo sie dann in einem Jahr sowas wie Army of Two, Dead Space, Mirror's Edge, Alice Madness Returns, das war die High-Zeit von denen. Da konnte man sich auf die verlassen und dann wurde es halt irgendwann mal wieder blöd.
Ja.
Ne?
Aber, naja, was heißt, also mein Spiel des Jahres, letztes Jahr war von EA, das war
It Takes Two
von Hazelight. Ja, ne? Das ist ja auch gefundet von EA gewesen.
Richtig.
Und die haben, manchmal haben sie so eine kleine Sache, wo man sagt, ja, ne? Und das Schlimme ist, ich frage mich, die haben ja die Cash-Cow schlechthin mit FIFA. Die könnten doch eigentlich FIFA durchlaufen lassen und das Geld dann irgendwie schön divers in schöne verschiedene Spiele weitermachen. Zum Beispiel wie Mirror's Edge, Dead Space, ne? Aber nein, sie versuchen dann immer einfach nur die nächsten Cash-Cow noch dazu
zu bauen. Aber verlieren die nicht die
Lizenz mit Battlefield?
FIFA-Lizenz?
Ja, den Namen FIFA, aber das Spiel selbst ist ja immer noch...
Ja, aber mit dem Namen FIFA gehen auch viele Fans mit wahrscheinlich.
Ich glaube, geht es nur um den Namen oder geht es um die Spieler an und für sich? Weil es geht ja um die Spieler, die man draften kann da mit seinem Food-System. Wenn du das immer noch kannst, dann ist es scheißegal, ob da FIFA draufsteht oder EA Football.
Ja, aber Moment, aber FIFA lizenziert doch die Lizenzen, sowohl Spieler als auch Clubs, oder nicht? Sonst könnte doch...
Ist das nicht eine eigene
Spieler? Ja, aber sonst könnte doch Pro Evo auch alle Lizenzen haben und da steht ja auch nicht FIFA drauf.
Haben die nicht mittlerweile alle Lizenzen?
Nein. Auf keinen Fall. Wobei, Pro Evo ist ja inzwischen auch tot. Also mit
ja,
dem E-Soccer,
das ist
eine Katastrophe.
Habt ihr das mal gespielt?
Nee, habe ich gar nicht gegeben. Also echt nicht.
Katastrophal.
Ich leg dann lieber noch Pro Evo 6 ein und hab damit meinen Spaß.
Yes,
oh, yeah, Mann.
Alter, machen wir Pro Evo 6 Stream bald mal.
Was zusammengehört. Das ist einfach...
Ja, frohe, also spannende neue Videospielwelt.
Aber um nochmal zurückzugehen, du hattest vorhin dieses Argument mit den Exklusivtiteln. Microsoft sitzt auf einem Berg von Exklusivtiteln, aber sie machen da nichts mit. Ein Rally Sport Challenge zum Beispiel. Wo ist da der dritte Teil? Zum Beispiel.
Ich dachte, jetzt kommt mal irgendwas Gutes von Rare oder so. Der kommt eher mit
Rally Sport Challenge. Ist so. Habt ihr die mal gespielt? Die Spiele? Die sind hervorragend.
Nee, ist leider nicht
hervorragend. Blinks,
Mech
Assault. Ne, das sind so Titel, die von Microsoft auf der Original Xbox veröffentlicht wurden und die sind alle abgefeiert worden. Megasold war damals monatelang Platz 1 auf Xbox Live. Es gab einen guten zweiten Teil und danach war halt Schluss. Also ich weiß nicht, was Microsoft, also wie die damit argumentieren, dass die halt auf der einen Seite Studios kaufen und sagen, wir machen jetzt geile Games, auf der anderen Seite schlafen die aber auf mindestens 10 bis 15 IPs, die seit 15 Jahren nicht mehr wiederbelebt wurden. Ja.
Ich finde, das musst du aber auch allen ankreiden. Also kannst
natürlich
jetzt Nintendo
nicht.
Und Sony rausnehmen. Alle haben ihre Legacy-IPs, wo man denkt, wo ist bitte der nächste Teil? Was soll das? Und es gibt ja auch so viele Matches in Heaven sozusagen. Wenn ich denke, dass bei Microsoft Double Fine rumlungert und die Conker-Lizenz haben. Leute, ne, was soll denn das? Gib das doch mal rüber. Oder was die noch machen könnten zurzeit, ne, mit ihren ganzen IPs.
Aber da sagt doch, war das nicht auch Tim Schäfer, der es gesagt hat, Leute, jetzt ist alles möglich, wir könnten das jetzt machen.
Und wir könnten, ja. Oder also, Obsidian macht Fallout und so eine Scherze, ne?
Ja, klar,
Fallout, die machen
mal umgegangen, gebe ich der beste Fallout-Teil, habe ich mir das
ja, oft, ich sehr find, oft sagen. Gebt doch einfach Banjo-Kazooie an Toys for Bob und die sollen ein Remake produzieren.
Oh, zum Beispiel, ja. Aber es ist, ja, die Leute suchen, ich weiß nicht, was die suchen, was die wollen. Guck dir das Xbox-Lineup an. Redfall ist ein Koop-Multiplayer-Spiel. Was ist noch? Was haben sie noch in der Pipeline?
Hellblade 2.
Jetzt habe ich gehört, Perfect Dark soll ein Live-Service-Game werden. Habe ich heute
nicht geschlafen, ja, Jungs, ich bin raus, wirklich.
Das ist traurig. Ja.
Das macht Sinn, weil aber die müssen, du kannst die Spiele halt nicht für einen Zehner im Pass rausballern und die für 100 Millionen produzieren. Das sind keine Filme, keine Serien. Die kosten halt viel, viel mehr. Du musst die mit Mikrotransaktionen voll plündern und ewig lang am Leben halten. Sprich, Service-Game. Ne?
Aber das macht ja Sony ja jetzt quasi mit Bungie ja genauso.
Ja, aber die machen es ja zusätzlich noch dazu. Das ist ja, die lassen ja so, wie es ist und die hauen, natürlich haben sie jetzt noch eine Offensive gestartet, um sich irgendwie 10 Service-Games bis 2024. Aber das heißt ja nicht, geplant haben, wegfällt.
Guck mal, aber du denkst dir ja als Kenner des Studios von Bungie, was die gemacht haben, ihre Vergangenheit und so, und du erfährst, dass jetzt Sony Bungie gekauft hat, dann gehst du jetzt davon aus, oh mein Gott, jetzt kommt wieder so ein nächstes
Halo.
Universum, dass du, ja. ne, so ein nächstes Halo, ja. nächstes Destiny und du freust dich schon und dann liest du aber, nee, wir machen das eigentlich nur, weil wir die Spiele machen, die du jetzt eigentlich nicht spielen willst. Und das ist ja das Traurige an der Sache.
Ja. Ja,
und ob das jetzt bei Microsoft genauso sein wird, ich persönlich glaube noch nicht daran, aber ich bin ein Romantiker und ich möchte das glauben, dass da irgendwie jetzt bald ein keine Ahnung, In Exile Rollenspiel kommt, das mich mal so richtig wegballert oder so.
Ich will gar nicht sagen, dass es ausschließlich so ist. Die werden immer uns noch einen kleinen Knochen hinschmeißen, weil kommt ein schönes Singleplayer-Game nach dem Motto, hey, schau doch mal, wie kundenfreundlich wir sind. Das ist doch unser Motto. Na, hier ist das neue Punkt. Aber hauptsächlich und größtenteils auch einfach, um sich demonstrativ abzugrenzen von Sony mit ihren AAA-Singleplayer-Spielen, die dafür stehen, geht es bei Microsoft hauptsächlich eher um den Multiplayer-Aspekt und die Langlebigkeit der Titel, weil du nur so im Pass damit
Geld verdienst. Social Gaming.
Ne? Ja, also wenn sie dann rein theoretisch einmal im Jahr ein Exklusivspiel rausballern.
Dann spiele ich den und ich kaufe mir den, alles dann, gut, aber dafür
brauche ich den dann Pass nicht abonnieren. Dann nehme ich das gerne
an
und spiele dann weiterhin auf einer anderen Konsole. Das ist für mich ist es...
Genau,
sehe ich das auch. Solange es doch einen Markt für mich gibt oder für uns gibt, dann bin ich noch zufrieden. Ja. Und wenn es dann am Ende der Indie-Markt ist, ist mir scheißegal. Ich muss dahin gehen, wo es die Spiele gibt, die mich interessieren.
Genau, also das hoffe ich auch, dass da genug überbleibt. Oder vielleicht auch einfach, dass das so groß ist, dass die einfach auch jeden Monat ein Singleplayer-Spiel raushauen können, neben ihren Live-Service-Games, was ja hoffentlich das ist, was Sony macht, weil wenn es es nicht ist, sondern sie ihre Singleplayer-Spiele ersetzen durch Service-Games, dann bin ich aber auch ganz schnell bei Nintendo.
Also ich bin eh gespannt, wie Nintendo jetzt auf die ganze Situation auch reagieren wird. Die haben ja jetzt in einem Investoren-Treffen, war es doch, haben die doch gesagt, dass die Switch jetzt erst in der Mitte ihrer Lebensspanne angekommen ist.
Ja.
Und,
was?
Nee, Mitte? Jetzt erst, ja, nach 5 Jahren.
Also, wir können uns, glaube ich, ganz, ganz klar davon ausgehen, dass Nintendo mit der dümmstmöglichen Entscheidung antworten. die werden irgendwie so ein Toys to Life Konzept, wo man die Switch irgendwie in den Staubsauger packt oder was. Und das ist dann ihr neues VR. Unser Nintendo-Verse.
Also einen Chibi-Robo-Hausstaubsauger würde ich kaufen.
Irgend sowas, wo kein Mensch denkt, wo alle sagen, ja okay, es ist aber irgendwie Nintendo und geil.
Aber Nintendo ist ja auch mittlerweile, die haben ja glaube ich auch einen neuen CEO. Ich bin da nicht so richtig.
Japan? Firm.
Ich meine ja,
seit
oder?
Anfang 2021 glaube ich, ganz frisch.
No? Ja, also, okay. Und der ist, so wie ich das irgendwo mal aufgeschnappt habe, ist gefährliches Halbwissen, das ist ein richtiger Geschäftsmann, das ist kein Developer,
ist der Iwata, von
klein auf so, genau, das ist kein Iwata, das ist halt jemand, der Zahlen sehen will. Und deswegen merke ich, habe das Gefühl, seitdem ich das aufgeschnappt habe, habe ich das Gefühl, dass ich das auch feststelle, weil zum Beispiel, jetzt kommt ja ein Mario-Film zum Beispiel raus. Seit wann? Die haben sich da immer gegen gesträubt. Jetzt kommt ein Mario-Kinofilm und da wird es wahrscheinlich nicht der letzte sein. So. Und ganz viele andere Entscheidungen, die da eine Rolle spielen, fühlen sich so an, als ob es ein richtiges Business jetzt werden wird. Und nicht mehr diese
das ist ja,
Videospielliebe.
Das ist es ja gerade, was die Gaming-Szene so interessant macht für alle, warum da gerade so viel Geld fließt. Du hast halt dieses ausgeschöpfte Potenzial, und du siehst es gerade mit Uncharted, da kommt ein richtig schlechter Film zu einem grandiosen
Franchise. Hab's vorher gesagt,
dass der das aber trotzdem, trotzdem wahrscheinlich aber viele Leute reinziehen wird. Das sind halt, du suchst immer in diesem Filmbusiness, was ja immer noch ein Milliardengeschäft ist oder generell im Medienbusiness, Franchise. Und wenn du halt den 10. Star Wars machst, dann ist irgendwann auch mal die Kuh gemolken oder der 7. Saw. Aber wenn der erste The Last of Us kommt, wenn die erste Halo-Serie kommt, wenn der erste Uncharted-Film kommt, auch wenn er scheiße ist, ich gehe davon aus, der wird seine Hunderte von Millionen einspielen.
Sega hat doch jetzt die erste Sonic-Live-Serie angekündigt.
Also. Ja, genau, von Knuckles. Und der zweite Teil und der dritte sind schon dann, das Sonic-Universe ist am Stissel, ey. Es geht ab. Und,
mit welchen Charakteren bitte? Die sind doch alle crap.
Knuckles, es gibt Knuckles-Serie.
Das ist der einzige. Ich hab schon mal gesagt, da vorne ist das Grab von Alex Kidd, daneben ist deiner. So, das ist vorbei mit Sonic.
So ist es halt. Es geht immer weiter.
Die
Industrie bewegt
was
sich.
Was Nintendo grundsätzlich angeht, ich habe so das Gefühl, dass es ein Nintendo vor Iwata gab und eben ein Nintendo nach Iwata. Das experimentelle Nintendo, das ist eigentlich mit Iwata gestorben.
Habt ihr mal dieses Buch gekauft oder kennt ihr dieses?
Frag Iwata.
Was ist es eigentlich genau?
Frag Iwata ist quasi eine Ansammlung von Business oder Führungsstil, Fähigkeiten, Interviews. Also alles das, was Iwata so als Führungskraft ausgezeichnet hat. Der hatte wohl in Japan einen Freund, der irgendwie so ein Unternehmen geleitet hat. Und dieser Freund hat eben dieses Buch geschrieben und hat in diesem Buch einfach mal dargelegt, wie Iwata als Führungskraft war, welche Führungsgrundsätze er hatte, wie er mit seinen Mitarbeitern umgegangen ist, was ihm wichtig war als Arbeitgeber, als Führungskraft. Und das soll halt einfach zeigen, wie Iwata halt geführt hat.
Scheinbar nicht so schlecht, weil sonst würde
das nicht. Genau, also viele Führungskräfte ziehen sich halt aus diesem Buch auch vieles raus, ne, und sagen, oh, das ist gut, das kann man machen, das kann man machen. Also es ist so eine Art Blick in die Persönlichkeit von Iwata, aber auch so ein Führungsstilratgeber, will ich mal sagen.
Ja. Apropos Nintendo, wo ich auch nochmal drauf eingehen wollte, wo wir gerade dabei sind, es ist ja auch gerade aktuell, das Schließen des 3DSs und Wii U Store
E-Shops,
mitbekommen. Ja. Ne? Hatten wir letztes Jahr erst mit der PS3 und PSP und Vita, wurde abgewendet. Jetzt kommt
die
Nintendo
das, die
mit einer
das
Generation
durch.
Danach nochmal.
Da kannst du viel schreien, wie du willst, die machen das.
Die sind eben groß. Aber es war ja abzusehen, die Wii U war schon zu Lebzeiten ein Flop. Also, da greift ja heutzutage ja keiner da mehr drauf. Und wieso sollte Nintendo die Infrastruktur aufrechterhalten und die Server und so weiter? Das ist ja Quatsch.
Ja, aber was heißt, die Server bleiben doch alles. Du kannst alles weiterhin runterladen. Du kannst es halt nur nicht mehr kaufen. Deswegen macht es ja so wenig Sinn.
Ja, weiß ich nicht, aber das ist doch der erste
Step. Mein Gedanke ist natürlich ganz klar dahinter. dass man damit diesen neuen Nintendo Online Service sehr schmackhaft machen möchte, weil da natürlich irgendwann die Legacy Games alle sein werden. Weißt du, nach dem Motto, hey, kannst du es ja nicht mehr kaufen, aber guck mal hier, unser Online-Service,
ja, oder Abo-Service. Ja, auch das ist, wirkt so wie so eine Business-Entscheidung von jemandem, der halt Zahlen sehen will. So, ne? Das ist das, was ich gerade meinte. Ich meine auch, ich finde es auch schade und natürlich so, aber irgendwann mal werden Dinge abgeschaltet. Das ist irgendwie, also ich weiß nur nicht, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange sowas und wie teuer sowas ist und ob das aufwendig ist oder so, weiß ich nicht.
Das ist die Schattenseite aber des Gaming,
Dass das irgendwann passieren wird, das ist klar.
Es muss ja nicht sein. Ich hatte das vorhin beim Björn beim Speckobst im Video gehört. Der sagte nämlich, da muss man auch mal für Microsoft eine Lanze brechen. Ey, du kannst immer noch im 360-Store reingehen und dir jedes Game, jede Demo von 2005 kaufen, ohne dass da irgendwas ist. Krass. Du kannst das einfach auf deiner Dings zocken. Ne? Das ist schon,
Das ist krass,
Wie gesagt, das fehlt mir auch so ein bisschen, dieses alles auf einem Prinzip.
Man könnte ja jetzt auch sagen, dass ich jetzt meinen Ninja Gaiden Black auch von der Xbox in die Hand nehmen kann, die CD der Xbox-Version in die Xbox Series X schieben kann und das Spiel spielen kann.
Ja, das kann ich auch. Und das ist super. Das ist auch.
Ich kann es nicht, weil es abgeschaltet worden ist.
Du hast ja auch eine Series S.
Und aber wenn ich jetzt, ich hätte jetzt rein theoretisch die Arschkarte, weil ich jetzt das Spiel nicht da habe und wäre darauf angewiesen und kann das jetzt rein theoretisch niemals spielen.
Die Frage ist bei der Wii U die ja jetzt auch im Raum steht, kommt eine Preissteigerung auf dem Sammler- und Gebrauchtspielemarkt?
Ja, aber sicher, da kannst du jetzt wahrscheinlich schon gucken. Also da kannst du ganz, das war ja bei der PS3 auch, danach sind ja die Preise abgegangen wie Schmitz Katze und haben sich fast noch nicht wirklich davon erholt. Und Nintendo ist immer noch, da bezahlst du immer noch ein bisschen on top für Nintendo-Produkte. Ich kann noch mal kurz gucken, Xenoblade Chronicles X ist ja ein sehr prominentes Wii U-Opfer, sage ich mal. Mhm.
Also sollte gar nicht so teuer sein, glaube ich. Zumindest nicht die Special Edition. Ja.
Dass die das nicht mal irgendwie, ich meine, ich war jetzt kein großer Fan des Spiels, aber dass die das nicht auf die Switch porten, das habe ich irgendwie nicht verstanden.
Vielleicht ja noch irgendwie so bevor.
Also Xenoblade Chronicles X war ja aber auch qualitativ meilenweit hinter dem.
Ja, normalen, bin ich auch der Meinung.
Qualitativ, also es war schon, qualitativ kann man nicht sagen, es war einfach nicht das Spiel, was man wollte, wenn man Xenoblade Chronicles gespielt hatte. Es war aber jetzt, es war ja immer noch ein
kompetent gemachtes Spiel. Also es sah gut aus und alles.
In einer wunderschönen Welt, in einem wunderschönen Soundtrack.
Aber es hatte eine nicht existente Story.
Ja,
die Story war gut. Katastrophe. Das Sidequest-System war unter aller Kanone.
Oh, das war MMO-Style, das war
also
auch...
Viele lange, leere Laufwege, die überhaupt nichts gebracht haben. Also wie viele Meilen ich dahinter hier zurückgelegt habe in dem Spiel und all das halt so. Das sind so Faktoren, die in den anderen Xenoblade-Spielen einfach so viel besser gemacht wurden, weißt du? Also daher, wie gesagt, das ist für mich...
Aber es wäre trotzdem schade, wenn das Spiel jetzt auf der Wii U
stirbt. Ja, aber lasst der Wii U doch ein paar Daseinsberechtigungen.
Ja, natürlich, aber wenn du jetzt... Naja, gut.
Nintendo hat selber den Kannibalismus angefangen, also können sie es auch komplett beenden. Dann fress auch mal. Dann kannst du auch die Leber auch mitessen, das ist ja scheißegal.
Wenn du jetzt eine PS2 oder Xbox Normalspiel oder PS1 Spiel, klar, das gab es damals gar nicht digital. Wenn das jetzt weg ist, dann hast du kannst nur die physische Version nehmen. Aber jetzt auf der Wii U, da gibt es halt theoretisch, also könnte man das doch noch so praktisch machen lassen. Warum machst du den Shop denn da jetzt schon mal down? Kostet das wirklich so viel Aufwand, diesen Shop weiter am Leben halten zu lassen?
Das kann dir nur mein Onkel, sein Bruder, die Katze von dem sagen, die bei Nintendo arbeitet. Die auch die Leaks und so weiter bringt.
Die über die Leaks immer Frag macht. Einfach ja, Iwata. Ja. Frag Iwata.
Oh Mann. Ja.
Es ist schon traurig, dass man halt, dass bestimmte Spiele dann nicht mehr verfügbar sind. Das muss man schon sagen.
Umso schöner, dass die Retro Studios jetzt ihren Twitter-Banner geändert haben.
Aber auf Metroid Prime habe ich wirklich richtig Bock. Zumindest, ich würde aber liebend gerne, wenn ich ganz kurz so ansteigen dürfte, ich würde liebend gerne nochmal wirklich die Trilogie komplett nochmal nachholen. Also nicht nachholen, ich habe es ja schon mal gespielt.
Ich würde den ersten gerne nochmal nachholen. Den habe ich nämlich abgebrochen mittendrin.
Oh, der erste ist der beste.
Ja, das war diese...
Ja, glaub ich. Auf jeden Fall.
Ich fand den auch super, aber es war dieses typische, du spielst es und dann aus irgendeinem Grund spielst du mal eine Woche nicht und dann kommst
dann bist du raus. Dann bist du raus.
Völlig verloren.
Beim Metroid bist du raus. Das ja, ist ganz dann bist klar.
Du verloren. Ja.
Ich, bei mir ist und es der zweite Teil. Der den habe ich auch abgebrochen. Und ich weiß auch, ich glaube, das Problem war dieses die Schatten- und Lichtwelt und damit komme ich nie zurecht. So, da ist ein Weg versperrt, dann muss ich nochmal in die andere Welt, aber zurücklaufen, um zu diesem Portal zu gehen und dann kann ich dann wieder zu dem Ort, muss, nee, das verwirrt mich und da kann ich
nicht mehr. Aufgrund dieser Abhängigkeiten habe ich auch nie, oder was heißt nie, aber ich habe Banjo-Tooie nie beendet, weil eben auch diese Abhängigkeiten von einer Welt zur anderen Welt, das stresst mich.
Oh, ist das da drin, oder was?
Also, Banjo-Tooie ist darauf ausgelegt, also die Abhängigkeiten sind in der Welt, das heißt, du musst irgendwo einen Schalter aktivieren, damit in der anderen Welt der Zug rollt, dann musst du in die Welt wieder zurück und das ist interaktiv das so. Nervt. Das nervt mich persönlich total und deshalb spiele ich die Spiele auch nicht.
Boah, nee, ja. Das ist mir zu... Banjo-Tooie habe ich nur im Kopf für ein Spiel, das mit Collectibles übersät
ist. Nee, das ist Donkey Kong 64.
Ach, war das das? Ich dachte, das wäre Banjo-Tooie.
Bei Donkey Kong 64 hast du halt 5 verschiedene Affen und du musst pro Welt 100 Bananen sammeln. Pro Affe.
Ja, das habe ich auch nur ganz, ganz kurz mal gezockt, aber nie wirklich.
Das ist krank, ey. Ja. Da habe ich, glaube ich, keinen Bock drauf für sowas.
War halt gerade in der Collectathon zu der Zeit.
Der ist ja immer noch
da. Aber Rare hat ja halt übelst übertrieben irgendwann. Die haben einfach alles reingebastelt, was ging, ohne dass das Modul explodiert und ja. Dann sind so Spiele
entstanden. Aber Rare ist ja, also das ist ja, das, wo wir nochmal bei, ne, du kaufst ja quasi Rare und dann ist das Rare gar nicht das nichts. Rare, was du kennst, ne? Das ist einfach so.
Das ist wirklich. Aber du darfst halt auch nicht vergessen, da sind wir wieder beim Bungie-Thema, was ist von Rare wirklich rübergekommen damals, nachdem man gekauft wurde? Ob da nicht die ganzen wichtigen Leute
so auch gut wie gar nichts mehr.
Die sind nicht mehr
so
da.
Gut wie gar nichts mehr.
Ja, eben. Deswegen, was bringt dir Rare, wenn es einfach nur noch nicht mehr.
Es ist nur der Name.
Nur der Name, genau. Deswegen jetzt mit Sony extra für die diese was Rentenversicherung oder keine Ahnung, was sie da extra für die Mitarbeiter das Geld bereitgelegt haben, dass die auch da bleiben sollen. Die wollen halt das Talent und nicht die IPs. Was interessiert die Destiny, ne? Die wollen die Leute da haben. Und man hört es ja immer, also wenn guckt ihr in meiner Twitter-Timeline, ich folge relativ vielen Studios und Experten und so. Überall siehst du diese Stellenausschreibung. Das ist wohl gerade sehr, sehr gefragt. Also gute Entwickler sind sehr, sehr, sehr gefragt zurzeit. Echt? Und das ist ja auch wohl auch einer der Gründe, warum jetzt gerade so viele Leute so prominente Spiele ankündigen, weil sie dann leichter dafür Talent ranziehen können. Na, du willst natürlich beim neuen Star Wars Spiel arbeiten, das bei Ubisoft entwickelt wird, aber sonst wärst du vielleicht nicht zu Ubisoft gegangen und sowas, weißt du? Und ja.
Ich hätte ja keinen Bock, irgendeinen Krug für Assassin's Creed zu designen. Das wäre jetzt nicht mein Lebensziel.
Aber für Star Wars würdest du das?
Ja, für Star Wars mache ich gerne eine
Antenne. Aber jetzt mal ehrlich, wenn Ubisoft ein Star Wars-Spiel entwickelt, dann lege ich meine Hand für ins Feuer, dass das ein Star Wars, also eigentlich ein Assassin's Creed mit Star Wars-Skin wird.
Ja, da lehnst du dich aber wirklich extrem weit aus dem Fenster. Also das, na, wo kommt das denn jetzt her? Nee, das ist uns, glaube ich, allen klar. Genauso wie das Pandora-Spiel hier, wie Avatar.
Avatar, ja. Aber das
Gleiche. Jetzt,
also als Yves Guillemot das ja angekündigt hat, da habe ich erstmal gedacht, das ist halt so ein Open-World-Action-Adventure. Und etwas später hatte ich gelesen, dass das ja ein MMO sein soll. Und ohne Mist. Und
das ist auch
seitdem ist das Spiel für mich tot, weil das erste Avatar-Spiel, was ja auch von Ubisoft kam, das fand ich sehr gut.
Ja.
Aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen gelesen, Avatar MMO von Ubisoft. Und da war es für mich durch.
Wisst ihr, was mich jetzt.
Also, ohne Garantie.
Wisst ihr, was mich richtig ärgert zurzeit? Wenn ein Spiel angekündigt wird, kommt das Rätselraten, was es für ein Spiel ist. Das ist bei Hogwarts Legacy genauso. Keiner weiß, ist es jetzt ein Lifestyle-Game? Ist es jetzt ein Singleplayer-Spiel? Ist es jetzt ein Koop-Ding? Also, man kann ja gar nicht mehr genau wissen, was ist das jetzt für ein Spiel? Sag doch mal erstmal ganz klar, was du für ein Spiel jetzt machst. Jetzt hier bei Avatar wusste ich jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht.
Ich dachte, das ist aber auch First Person, sah man doch im Trailer irgendwie. Das ist schon.
Warte, ich guck
mal. Ich dachte, das wäre ein Rennspiel gewesen. Ich habe jetzt irgendwie komplett.
Avatar ist das nicht der Collector-Fan da von Ubisoft?
Oh Mann, ey.
Oh Mann, das ist wirklich total krank.
Ja, Ubisoft ist auch so schade, ey. Ne? Boah, ich meine, was ist mit Beyond Good and Evil 2?
Das wird eingestellt, ich sag's dir immer wieder.
Ja,
das
Prince of Persia Remake ist auch vergessen, wird auch irgendwie, wer weiß.
Die haben halt eine Zeit gehabt, da hatten die auch immer wieder für kleinere Projekte Geld lockerer gelassen. Child of Light.
Richtig.
Ja. Valiant Hearts und sowas.
Valiant Hearts. Rayman Legends war ja auch ein kleines Spiel quasi.
Ja, und das war ja super gut.
Das war super.
Und das fehlt halt jetzt natürlich so. Die müssen auch immer wieder ihre Assassin's Creed rausballern und ihre großen Franchises, damit sie irgendwie noch überleben. So.
Aber hast du gehört bezüglich des Gerüchtes bei Assassin's Creed dieses Jahr? Neues, es kommt dieses Jahr.
Zwei, oder? Zwei Spiele?
Es kommt dieses Jahr in Assassin's Creed, was wohl eigentlich nur ein Story-DLC sein sollte. Ja. Die packen sie jetzt als Einzelteil, weil sie mit ihrem richtigen Spiel nicht fertig werden. Und packen jetzt eine Valhalla-Expansion als Einzelspiel. Also in einem komprimierten Umfang auf den Markt, was es für mich irgendwie wieder total interessant macht.
Ja,
weil ich habe keinen Bock auf diese 100 Stunden.
Genau.
20, 30 Stunden, da würde ich mir ein Assassin's Creed wieder angucken.
Und es kommt auch ein Assassin's Creed für VR, ne? Und ein Splinter Cell für VR.
Aber ey, Parkour in VR, da würde ich, glaube ich, ein bisschen...
Ja, da wird es wahrscheinlich vom Tempo her...
Machst du so eine Rolle so?
Also ich finde ja Splinter Cell zum Beispiel viel interessanter. Wenn du ein richtig gutes Stealth-Spiel in VR aufziehst, das könnte mega werden, wirklich.
Vor allem, du hast dieses geile Brillen-Feeling sowieso.
Richtig, genau.
Das stimmt. Dann kannst du wirklich durch diese Nachtsicht gucken und so. Das wäre schon geil.
Das ist schon cool.
Also die Möglichkeiten sind wie VR sind auch wirklich gewaltig.
Ja. Sony könnte ja jetzt bei dieser großen State of Play ja mal endlich auf PSVR 2 eingehen. Weil
also Zitat,
it's das, the big das one. Das verspricht ja wirklich habe. Auch
hervorragend. The big one. Ja, ne?
Aber das ist ja, so, ich finde die also wenn ich bekomme mit, dass egal wenn du wie oft man VR bewirbt oder promotet, auch für von denjenigen, die es gespielt haben, ich bin ja auch einer, es interessiert die Leute einfach nicht. Die Leute sind einfach nicht bereit dafür.
Ich glaube auch nicht, aber was mich mir darauf hoffend, also was meine Hoffnung gesteigert hat, war natürlich das Metaverse von Facebook, von Meta selbst. Weil das ist ja im Grunde nichts weiter als VR, dieses virtuelle Leben. Und wenn das irgendwann wirklich nur noch so ein Aufsatz ist für deine Brille oder so und das alles, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das schon extrem
also
krass ist.
Also es gibt schon und VR-Brillen, die bei irgendwelchen Fintechs in der Silicon Valley irgendwo entwickelt werden, die nicht größer als eine Brille sind. Nur die Dinger sind halt aktuell noch in Benutzung bei irgendwelchen Firmen für irgendwelche Business-Meetings, aber das bedeutet also noch nicht für den Gaming-Markt, entwickelt, aber die Entwicklung geht da halt hin. Ne? Das Metaverse soll ja eigentlich eine Verschmelzung aus VR und AR sein. Ne? Es soll ja so Augmented Reality, Virtual Reality, alles in einem vereinen, bringt aber auch diese ganze NFT-Scheiße mit sich.
Ja, das nächste große Ding.
Da haben wir es ja wieder.
Ist nicht meine Welt, die NFTs.
Und ich dachte, wir machen hier exklusiv für den Podcast keinen eins.
Bei uns könnt ihr das natürlich als Merchandise hier direkt kaufen. Ich habe hier meinen Affen gezeichnet. Ne?
Es gibt natürlich drei Affen. Ne?
Drei Affen, ja.
Das habe ich aber, warum eigentlich die Affen? Das checke ich bis heute nicht.
Keine Ahnung. Irgendeine Firma dachte wohl, das ist jetzt, das ist es. Hat die richtigen Influencer dazu bereit. Also
ich finde es lustig, Montana Black ist da Black natürlich auf die
Schnauze. Ja, unsere NFTs, das will ich hier nochmal gesagt haben.
Ja. Wir sind nämlich der dreiköpfige Affe. Das wäre so.
Ach so, ja.
Das wäre vielleicht ein interessanter Podcast-Name vielleicht. Der dreiköpfige Affe. Naja.
Ja, ich weiß auch nicht, was das soll mit diesem ganzen NFT-Krams. Ich sehe ein, dass es irgendwie in MMOs Sinn macht, wenn du da ein Legendary-Schwert hast, was dir gehört und dass du dann außerhalb des Spiels auch legal auf deine Weise verkaufen kannst, weil es dir gehört oder so. Da würde ich jetzt irgendwie Sinn sehen. Aber
also so gut kann ich mich jetzt nicht damit aus, aber ist das nicht jetzt mittlerweile alles schon so offengelegt, dass das irgendwie ein Scam ist oder so? Und vor allen Dingen
generell, die Blockchain-Technologie funktioniert ja. Also das ist ja kein Scam. Da baut ja auch Bitcoin drauf auf und so.
Ne? Ja, aber hoffen, dass das teurer verkaufen kann, so wie so eine Wertanlage, so ein bisschen.
Das ist es natürlich. Das muss natürlich Angebot und Nachfrage sein. Wenn jetzt einfach ein Influencer sagt, hey, hier ist mein Affenbild, kostet 5.000 Euro, dann ist es natürlich nur so lange 5.000 Euro wert, wie einer auch bezahlt. Und wenn es keiner macht, dann ist
ja,
es auch nicht wert.
Ja, aber es gibt ja inzwischen ganze NFT-Börsen. Also es gibt ja heute schon diverse Apps. Ich frage mich nicht, wie die heißen. Keine Ahnung. Da kannst du dich anmelden. Da kannst du dann auch in irgendwelchen Kristallen bezahlen. Ne? Dann zahlst du dir 5.000 Kristalle ein, was umgerechnet 5.000 Euro sind, so, dann hast du dein Kristallguthaben und das Witzige ist ja, und hier ist einfach dieser Wahnsinn, dass große Anbieter wie Marvel, DC, HBO, ne, die gehen dann hin und bieten auf diesen Marktplätzen ihre, ihre Produkte an, ihre Marken. Und das sind dann zum Beispiel Figuren, das sind dann irgendwelche Steelplates, das sind irgendwelche Plakate, die du dann mit deinen Kristallen kaufen kannst. Und dann steigen, dann kommt zum Beispiel Marvel und sagt, okay, am 15.03. Veröffentlichen wir die neue Deadpool-Statue. So. Und dann gibt es eben am 15.03. ein bestimmtes Zeitfenster, limitiert von vornherein, wo man diese Deadpool-Statue auf diesem NFT-Marktplatz für, keine Ahnung, 200 Kristalle kaufen kann. So, wenn du das nicht tust, dann kriegst du diese Statue halt nicht mehr mit dieser Kennung und alles. Das heißt, die, die das einkaufen, behalten sie oder verkaufen sie dann extrem teuer weiter, weil dann irgendwo eine Nachfrage entsteht, weil Verknappung. Das Paradoxe an der ganzen Geschichte ist, diese ganzen Produkte, wie eben Statuen oder diese Plates oder die Plakate, sind virtuelle Güter. Das heißt, du kannst dir deine Statuen, die du so teuer bezahlt hast, mit dieser App schön im AR, also im Augmented Reality Raum, in deinem Zimmer angucken. Ja, wunderbar, durch die App.
Ja. Das ist ja das Paradoxe daran, ist ja, das gibt's ja alles schon, nennt sich wahres Leben. Weißt du, geh einfach in ein Kunsthaus und kauf dir einfach ein Kunstwerk für 3 Millionen. Ich verstehe nicht, warum man jetzt alles digitalisieren muss, so völlig schwachmatisch. Und dieses Konzept begreife ich auch nicht, dass man für diese virtuelle Kunst, die ja auch total kopierbar ist, das heißt ja nicht, dass du kein anderer das mal nutzen darf, das Bild an sich darf sich jeder noch angucken. Das macht es ja noch viel dümmer, wenn du dir ein Gemälde kaufst im Museum oder so, das bei dir zu Hause hinhängst, dann kannst es nur du sehen, weil du dafür bezahlt hast. Das Online-Ding, das Bild kann sich jeder irgendwie.
Ja, aber wir leben halt nun mal in einer Schwanzvergleichgesellschaft. Ist so. Dafür sind doch diese NFTs halt
gut. Ja, aber müssen wir das denn alles digital austragen?
Ich meine, selbst Schwänze sind ja wohl Naturprodukte. Ich finde es einfach schon sehr bedenklich, dass ich als Business Series Businessman in der App mir Kristalle kaufen muss. wie so eine Handy-App, wo ich pay to win, ich muss mir jetzt Edelsteine kaufen und das klingt ja schon alles total, total dubios.
Aber das ist the next big thing, ne? Also das wird ja tatsächlich gehandelt wie.
Sagen alle. Wir haben es ja nicht verstanden.
Ja, aber vor 20 Jahren hieß es, ja, Bitcoin, so ein Bullshit, haben auch alle gesagt, the next big thing. Und alle und viele haben gesagt, ah, so ein Blödsinn, guck mal, wo wir jetzt stehen.
Ne? Ja, stimmt. Das stimmt natürlich, aber viele haben auch gesagt, ey, Kinect, the next big thing. Und was ist daraus geworden? Also das ist, ja, natürlich, wenn du, ne, auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig und gibt auch genug Schrott. Es muss nicht unbedingt das jetzt noch sein und ich weiß es nicht. Die Technik hat sicherlich irgendwie Reize, dass du da irgendwie digital Besitztum anmelden kannst, aber die Videospieler, die wehren sich da ja gerade mit Händen und Füßen gegen. Und ich hoffe, dass sie da auch recht behalten und dass sich da jetzt zurzeit keine Firma gerade traut, das zu machen. Man muss halt das Microsoft-Game machen, ne? Du bringst 2013 die Xbox One auf den Markt und sagst, die ist online only und alle so, oh! Und dann machst du es halt 8 Jahre nochmal, aber erwähnst es nicht und alle sagen, ist okay, alles gut.
Die Gesellschaft hat sich schon dran gewöhnt.
So ja, genau. Irgendwann haben
aber
sich die Leute dran gewöhnt.
Wir sind uns alle einig, wenn NFTs irgendwann mal im Gaming, ich sag mal, auf den Massenmarkt losgelassen werden, von welchem Entwickler auch immer, ob das Ubisoft ist oder EA, und wenn es dann funktioniert, dann ist der Stein auch nicht mehr aufzuhalten. Es muss nur einer kommen, zeigen,
also,
dass es geht, und dann...
Setzt das Konzept einfach mal auf FIFA um mit den ganzen Karten und Food. Natürlich funktioniert das, wenn du dann irgendwelche Influencer hast, die da Zehntausende von Euro rausballern, um nicht mehr Messi zu ziehen, sondern Messi zu besitzen. Ja, und was meinst du, was du damit für ein Video generieren kannst? Ich habe Messi gekauft. Alter, dann bist du aber nicht mehr mit Millionen, sondern 10 Millionen Klicks dabei und dann hast du schon fast reinvestiert. Dass die da schon ihre Gedanken haben, wie das klappen kann oder so, das sehe ich auch, aber ich hoffe, dass zumindest bei der Art von Spielen, die ich spiele, dass davon verschont bleibt. Also, ja. Ansonsten ist ja nicht so,
als hätte ich
noch Auswahl für die nächsten 30 Jahre, um Sachen zu zocken.
Das sage ich immer wieder so. Wir haben noch eine gute Menge an
Spielen. Da bin ich halt raus aus den normalen Sachen. Das ist auch kein Problem.
Das ist leider so.
spiele auch gerne die alten Klassiker 3-4 Mal, dann nochmal und lieber so als
das
so.
Gute ist bei mir, ich spiele manchmal Spiele und vergesse teilweise, was ich da gemacht habe, und wenn ich die nochmal spiele, ist es quasi wie das erste Mal.
Ja.
Das ist
einfach
so, das ist bei Filmen auch sehr oft so.
Auf jeden Fall, auf jeden
Fall. Das ist eigentlich großartig.
Das ist auch super.
Ja,
das ist
ein Spieler. Okay, sollen wir dann für den heutigen Tag, für den heutigen Abend, für die heutige Episode eine Schlussschluss machen?
Ja, okay. Von Metroid einmal rein um zum Thema NFT.
Wir sind einfach komplett durch die Videospielbranche einfach mal durchgesäbelt.
Apropos, ne, der Banner
bei Ben Records hat sich geändert?
Ist ein NFT!
Das war witzig.
Den man kaufen kann, ja.
Naja gut, okay. Also an der Stelle, ihr Zuhörer seid jetzt gefragt, was eigentlich, wie der Name heißt. Haben wir das irgendwie so mal...
Naja, das entscheiden wir.
Das entscheiden wir schon noch selber.
Wenn es soweit ist, wird der Name revealed.
Aber genau, wir haben jetzt quasi mal so das alles jetzt mal so testweise rausgeballert. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns doch. Ich glaube, das geht auch bei Podcasts mittlerweile. Bei Spotify und iTunes kann man tatsächlich followen, irgendwie so, damit man zumindest das Ganze in seinem Abo-Feed hat. Und das wäre super, gibt auch Feedback, wenn ihr Bock habt, dann schreibt uns doch, egal wo, wir haben noch gar keine Social-Media-Kanäle, einfach irgendwie per Instagram, per Privatnachricht, ist okay, wir geben es dann weiter an die anderen. Und in dem Sinne sagen wir einfach mal, danke, dass ihr zugehört habt.
Bis dann.